Vampire.
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 Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Khayat, ich bin Autorin, Übersetzerin und Erfinderin und Host von Vampire. Heute freue ich mich riesig, meine Kollegin Luna Ali als Gästin dabei zu haben. Luna hat 2024 mit dem großartigen Roman Da waren Tage debütiert, in dem sie die Geschichte und die Auswirkungen der syrischen Revolution von 2011 erzählt. Aras, der Protagonist ihres Romans, erlebt durch den Roman hindurch den Jahrestag der Revolution, den 15. März, immer wieder an anderen Zusammenhängen und Orten. Dabei verschwimmt immer mehr die Grenze zwischen Realität und Fiktion. Der Roman hat eine unheimliche Kraft und hat mich damals extrem begeistert. Und gerade heute, mit den neuen politischen Begebenheiten in Syrien, kommt mir der Roman wie ein absolutes Must-Read vor. Luna hat sich die große Philosophin und Denkerin Hannah Arendt als Autorin ausgesucht. Das war natürlich eine riesige Herausforderung angesichts der Größe und Komplexität von Hannah Arendts Werk. Wir haben uns im Gespräch dann erstmal auf Arendts Opus Magnum, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft und ihren Essay Wir Flüchtlinge versucht zu konzentrieren, da Luna sich auch in ihrem Roman auf diese Texte von Arendt bezieht. Wir sprechen darüber, wie erschreckend aktuell sich das alles liest, was Arendt schon in den 60er Jahren geschrieben hat, wie sie überhaupt zu Arendt gekommen ist und warum wir alle viel mehr Hannah Arendt lesen sollten. Außerdem sprechen wir über Lunas Arbeit als Aktivistin, unter anderem mit dem Kollektiv, um ihre Namen zu sagen, und darüber, was Luna bei ihrer Reise nach Syrien im März diesen Jahres erlebt, gesehen und gedacht hat. Und was auch das alles mit Hannah Arendt zu tun hat. Vampire wird von Katrin Albrecht und Asya Kurtulu als Producerin unterstützt. Diesmal auch ein ganz explizites Dankeschön an Asya, die mich bei der Recherche und Vorbereitung zu Hannah Arendt extrem unterstützt hat. Wie immer findet ihr alles, worüber wir gesprochen haben, in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, teilt und uns ein paar Sterne dalasst und uns auf Instagram unter vampire-podcast folgt. Und jetzt aber ganz viel Spaß bei dem intensiven Gespräch mit Luna Ali über Hannah Arendt. Luna Ali, hallo und herzlich willkommen bei Vampire.
Hallo.
Schön, dich zu sehen, Luna. Wie schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Luna, du hast mir eine ganz große Aufgabe gegeben für dieses Gespräch. Du lachst schon, das können die Hörerinnen jetzt nicht sehen. Und wir schicken beide direkt ein Disclaimer vorweg. Und zwar, also ich insofern, als dass du dir, und das hätte ich eigentlich erwarten können, wenn man deinen Debütroman kennt, hast du dir Hannah Arendt ausgesucht und gewünscht als Heldin, über die wir sprechen. Und damit hast du mich in ein Rabbit Hole gestupst. Und ich habe, wir haben ja mehrfach getextet und uns ausgetauscht diese Woche, bevor wir jetzt uns hier getroffen haben. Ich habe immer wieder gesagt, so bitte glaub nicht, ich bin unvorbereitet. Ich gebe mein Bestes, ich versuche alles. Und ich habe dieses Mal auch das erste Mal Asya mit eingespannt zum Recherchieren. Und deshalb der Disclaimer, wir werden hier am Stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Expertentum und sind uns, glaube ich, beide sehr bewusst, was wir hier versuchen. Aber wir freuen uns auch beide drauf, oder?
Ja, ich freue mich sehr. Also mein Disclaimer ist quasi, ich bin keine Hannah Arendt-Expertin, ich bin Hannah Arendt-Fan. Und entsprechend habe ich die Lektüre so gelesen.
Das ist aber auch genau richtig, weil das ist ja auch unser Vampire-Spirit. Wir sind ja keine Expertinnen, wir sind ja Leserinnen, wir sind Fans, wir sind Fangirls. Und unsere Aufgabe ist es ja in erster Linie, erstmal, dass wir selber Spaß haben. Und ich habe ja immer Spaß, vor allem irgendwie, weil ich dann dank euch diese ganzen tollen Texte endlich mal wirklich lesen darf. Und gerade auch bei Hannah Arendt ist es echt auch so ein Ding. Ich erinnere mich zum Beispiel total gut, ich hatte in der Schule einen Philosophie-Grundkurs. Und da habe ich mal Hannah Arendt-Texte entdeckt. Und danach ist sie mir eigentlich so als Text nicht mehr wirklich bewusst untergekommen. Also schon natürlich immer wieder. Aber dass sie dann erstmal wieder aufgetaucht ist, ich glaube, dann das erste Mal wieder so richtig in mein Bewusstsein eingetaucht ist, als ich diesen Margarete von Trotha Biopic gesehen habe irgendwie. Das ist halt, glaube ich, auch schon 10 Jahre her über Hannah Arendt. Und dann, gut, ist sie ja jetzt sozusagen fast ein Instagram-Star inzwischen, wo man irgendwie jeden Tag eigentlich nicht verbringen kann, ohne dass man über eine Hannah Arendt-Quote-Kachel stolpert. Aber erzähl du doch mal, wie ist das passiert, dass sie in dein Leben getreten ist? Wie hast du dir gedacht, so, boah, von der Frau muss ich einfach alles lesen, egal, dass diese Bücher alle tausende von Seiten haben und 50 Kilo wiegen, und warum lässt sie dich nicht mehr los?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie ich auf Hannah Arendt gestoßen bin. Ich glaube, die erste Begegnung war Wir Flüchtlinge. Das ist ja so ein kurzer Text von ihr, der 2015 nochmal aufgeploppt ist. Und dann habe ich ein, dann habe ich ein Theaterstück gemacht mit End Company and Co. Und zwar Café Casablanca. Und der Film Casablanca handelt ja davon, wie Deutsche über Casablanca dann in die USA fliehen. Und bei diesem Film haben sehr viele exilierte deutsche SchauspielerInnen mitgemacht, die zu der Zeit extrem berühmt waren, und dann haben sie halt nur Nebenrollen gespielt. Und End Company hatte die Idee, quasi das einmal als Ausgangspunkt zu nehmen, um über die neuen KünstlerInnen, die aus Syrien und anderen Orten geflohen sind, nach Deutschland, mit denen zusammenzuarbeiten. Und da haben wir über Hannah Arendt gesprochen. Und dann habe ich auf einer sehr langen Autofahrt mit meinem Ex-Mann angefangen, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft zu lesen. Und ich habe ihm auch daraus vorgelesen. Und das war ganz, also das Buch hat mich extrem dolle mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ehrlich gesagt ist. Also ich hatte das Gefühl, so viele Aha-Momente zu haben, dass so gefühlt jeder dritte Satz bin ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das Buch handelt ja davon, oder von der Frage, wie ist es eigentlich zur Shoah gekommen? Und sie versucht das quasi darzulegen, historisch. Und ich glaube, was mich dann so doll an sie gehalten hat, war, dass ja dann auch 2016 mit der ersten, also mit Trump, ja auch nochmal dieses Postfaktische so krass hochgekommen ist. Und sie hatte nämlich dann so auch einen Text über Wahrheit und Lüge in der Politik, ich glaube von 1963 oder so, also so Vietnamkrieg hat da eine Rolle gespielt. Und dann habe ich nämlich mit End Company ein Theaterstück, also ich hatte so diese dumme Idee, hey, wie wäre es denn, wenn wir Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft auf die Bühne bringen? Und dann haben wir das mit Jugendlichen in Hannover gemacht. Und genau, und da so ist quasi dieses Interesse an Hannah Arendt immer größer geworden und intensiver.
Ja, also ich verstehe es total, vor allem auch also du hast es jetzt auch schon gesagt, dass diese Aha-Momente, ne, das zu lesen und zu denken, so ja, ja, ja. Also ich hatte das jetzt auch beim Vorbereiten, und ich muss gestehen, dass, weil ich natürlich auch mich in relativ kurzer Zeit ein bisschen vorbereiten musste, ich habe einen Podcast benutzt, der total großartig ist. Und zwar, ich habe mir das hier aufgeschrieben, das ist der Podcast des Hannah Arendt Center for Politics and Humanities am Bard College. Und der heißt Reading Hannah Arendt with Roger Berkowitz. Und der hat selber den Hannah Arendt Preis der Böll Stiftung irgendwann mal bekommen, 2019, glaube ich. Und da gehen sie wirklich Stück für Stück für Stück für Stück das Werk durch. Und Elemente und Ursprünge eben auch tatsächlich Kapitel für Kapitel. Und also das war sehr, sehr interessant und hat auch dabei geholfen, ja, eben irgendwie, da du ja auch gesagt hast, ja, Elemente und Ursprünge. Und dann habe ich das Buch angeguckt und dachte so, 1200 Seiten, okay, Luna, danke. Und dann so, ja, aber nur Kapitel 9. Ich so, ah, okay. Und dann konnte ich mir aber jetzt auch irgendwie bei Roger Berkowitz die anderen Kapitel so ein bisschen anhören. Das Lustige ist, das sage ich jetzt nur so als kleine Anekdote, aber vielleicht sprechen wir da gleich auch drüber. Die Folge von diesem Podcast, den ich wirklich allen empfehlen kann, die sich irgendwie an Hannah Arendt annähern wollen, über das 9. Kapitel, der Niedergang der Nationalstaat und das Ende der Menschenrechte, das du dir ausgesucht hast, die Folge dazu hat einen kleinen Bezug zu Deutschland, weil sie genau an dem Tag aufgenommen wird, an dem Mascha Gessen den Hannah-Arendt-Preis erhalten sollte oder, glaube ich, dann auch letzten Endes erhalten hat. Und dann sprechen sie auch kurz darüber, über diesen Vorfall. Und das fand ich auch dann ganz spannend, das nochmal so zusammenzubringen, weil dann auch die eine Dame, die auch in dem Podcast dann eine Rolle spielt, gefragt hat, so, ja, dir, Mr. Roger Berkowitz, was glauben Sie denn, was Hannah Arendt dazu gesagt hätte?
Und was hätte er dazu gesagt?
Er hat dann irgendwie sehr, sehr diplomatisch geantwortet, dass er gesagt hat, naja, also er sagt ja schon immer, er will nicht für Hannah Arendt sprechen, das könne er auch gar nicht, natürlich nicht, hat aber dann auch wirklich sehr emphatisch gesagt, dass er sehr gut findet, dass jetzt nach all diesen ganzen Skandalen und Debatten, warum auch immer die so passiert seien, Mascha Gessen den Preis bekommt. Und er finde es sehr schade, dass es nicht in einer öffentlichen Zeremonie ist und dass sie, er dann auch sagt, so ist, was hat er gesagt, wortwörtlich, dass das, was sie geschrieben hat, es ging ja um diesen Essay, den sie im New Yorker geschrieben hat, weswegen sie dann den Preis nicht erhalten sollte oder zumindest nur unter der Hand, dass er gesagt hat, das ist alles andere als beyond the pale of the intellectual debate, far from it. Und also hat damit einfach gesagt, man kann damit, you can agree or you can disagree, aber Mascha Gessen hat da nichts gemacht, was in irgendeiner Form diese Entscheidung rechtfertigen würde. Also von daher, das war so seine Reaktion darauf. Aber kommen wir auf das Kapitel. Das ist einer der Texte, den du genannt hast. Und es ist natürlich total spannend, insofern, als dass du ja, wie du hast schon gesagt, Theater- und Prosa-Autorin bist eigentlich, ne? Und du hast dir aber diese Denkerin und Philosophin ausgesucht. Was hat es mit diesem Text auf sich, dieses 9. Kapitel von Elemente und Ursprünge?
Also, ich glaube, meine Faszination für Theorie ist an sich eigentlich, dass ich die Welt als sehr chaotisch wahrnehme, was ja für viele wahrscheinlich der Fall ist. Und mir hilft es extrem, Theorie zu lesen oder Geschichte kennenzulernen, die dann eben so systematisch aufbereitet ist, weil Geschichte spielt sich ja nie so ab, wie man sie dann liest. Aber das hilft mir auf jeden Fall, ein Verständnis davon zu entwickeln, warum ich in der Welt lebe, in der ich lebe und wie ich mich dazu verhalten kann. Und warum habe ich mich für dieses Kapitel entschieden? Weil ich glaube, das ist tatsächlich, also dieses Kapitel und dann gibt es noch ein anderes Kapitel, und zwar das der Ausnahmejuden, wo sie ja nochmal auf die Geschichte des Antisemitismus in Europa, aber spezifisch in Deutschland eingeht. Warum ich mich für dieses Kapitel entschieden habe, ist eigentlich, weil ich finde, dass sie in diesem Kapitel sehr genau analysiert, warum der Nationalstaat absolut keinen Sinn ergibt als Organisationsform unserer menschlichen Existenz. Und damit habe ich mich extrem dolle identifiziert, nicht nur, weil ich einfach, also quasi plump antinationalistisch bin und das für eine dumme Idee halte, mich mit einer Gruppe so doll zu identifizieren, sondern weil sie wirklich genau ausführt, diesen sozusagen den Widerspruch, den der Nationalstaat kreiert, zwischen Staatsangehörigen, also einerseits, es gibt halt quasi, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch tiefer gehen soll.
Okay, so tief wie du möchtest. Ich freue mich, wenn wir alle hören, also nur Fußnote von mir nochmal kurz, weil wegen der Aha-Momente ist halt, ich hatte halt, also nicht nur, dass ich sehr viele Aha-Momente hatte, es ging mir nach dieser Woche Vorbereitung auch nicht besonders gut, muss ich sagen, weil du liest das halt und wir leben in der Zeit, in der wir leben, und du hast diese wahnsinnig klaren Blick von Hannah Arendt und diese sehr klare Sprache, auch wenn sie nicht immer einfach ist und wenn es auch nicht, also man muss sich schon sehr konzentrieren, gerade auch in diesem Element und Ursprünge. Also wir Flüchtlinge oder zum Beispiel auch die Freiheit, frei zu sein, liest sich da wesentlich gefälliger. Aber es kommt mir so ein bisschen vor, als beschreibt sie alles, was bei uns gerade passiert. Und das ist halt was, wo ich dachte, so, okay, und jetzt? So, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Genau, aber bitte, tauche weiter ein in den Text.
Voll, also ich glaube, das ist halt tatsächlich gut, dass du das jetzt gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist nämlich der Punkt, der mich an Hannah Arendt so fasziniert hat, ist, dass sie eigentlich über eine Zeit schreibt, die quasi schon vergangen ist, aber die Parallelen, die immer noch existieren, wobei man sagen könnte, es sind eigentlich nicht Parallelen, sondern Kontinuitäten, die nach wie
Schön,
vor
ja.
existieren. Das Wort habe ich letztens noch mal in einem anderen Kontext gehört, wo ich so dachte, so, ah ja, makes totally sense. Also es ging darum, die AfD ist keine Parallele, sondern es ist eine Kontinuität der deutschen Geschichte.
Ja. Ja, es ist ein total schönes Wort in dem Zusammenhang. Also ich habe letztens irgendwo einen Podcast gehört, wo jemand sagte, ja, die Sache mit dem Faschismus ist ja die, da ist Deutschland ein bisschen wie ein trockener Alkoholiker. Sie haben jetzt einen Schluck von der Flasche genommen und jetzt sind wir alle doomed. So. Also so zum Thema Kontinuität. Ja, genau. Entschuldige. Weiter.
Ja, also ich meine, in dem Kapitel geht es so ein bisschen, ich versuche es, ja. Also ich habe mir extra, ich war so, nochmal, damit ich hier nicht Unfug verbreite.
Auf gar keinen Fall. Wir merken schon, dass du voll tief drin bist. Also, und du weißt mehr als die meisten anderen, die uns hier zuhören, ganz mit Sicherheit. Da bin ich mit unter.
Ja, nicht, dass jetzt hier irgendeine andere Hannah-Fan-Person zuhört und dann, naja, nein, anyway. Also das Interessante an dem Kapitel ist eigentlich, dass sie versucht aufzuzeigen, wie der Nationalstaat, der quasi im Westen Europas schon etabliert war, vor allem auch durch Frankreich nach der Französischen Revolution, nach dem Ersten Weltkrieg als Lösung dienen sollte, Europa zu befrieden. Und deshalb quasi einfach auf alle anderen Staaten übertragen werden sollte. Und man aber eigentlich schon wusste, dass das, naja, nicht unbedingt eine dumme Idee ist, aber dass es schwierig ist umzusetzen, vor allem weil eben Osteuropa nie diese Einheit gekannt hat von Volk, Territorium und Staat. Und das Problem am Nationalstaat oder das, was aus dem Nationalstaat nämlich geworden ist, ist, dass quasi die Nation den Staat übertrumpft. Also der Staat ist eigentlich dazu da, alle Menschen, die auf seinem Territorium da sind, zu beschützen und, also zu beschützen in Anführungszeichen, zu regieren. So.
Und gleich zu behandeln auch.
Genau.
Zumindest in der Absicht.
Genau. Und jetzt ist aber so, die Nation ist aber nur die Person, die quasi gebürtig, also nicht gebürtig nur im Sinne von geboren, sondern im Sinne von tatsächlich anerkannt gebürtig, also als Teil der Volksgemeinschaft gesehen werden, nur die bekommen die gleichen Rechte. Und das ist insofern problematisch, als dass natürlich eben vor allem in Osteuropa gibt es, also dann hat man quasi eben sowas gehabt wie die Tschechoslowakei und da gab es Deutsche und als Minderheit und dann gab es Juden als Minderheit und Slowaken als Minderheit und. Also es gab quasi verschiedene Minderheiten, die jetzt plötzlich in diesem Staat waren und der Völkerbund dachte sich, ah, wie können wir dieses Problem der Minderheiten lösen? Man hat einen Minderheitenverein quasi gegründet. Also das war dann ein Kongress. Und das Problem war aber, dass es klar war, dass diese Minderheiten quasi entweder vollständig assimiliert werden müssen, um halt im Nationalstaat eben dieselben bürgerlichen und politischen Rechte zu bekommen, oder liquidiert. So, also so schreibt sie es halt auch tatsächlich. Mhm. Und so wurde es auch geschrieben, also gesagt. So. Nicht ganz offen am Anfang, später auch. Genau, und die Minderheiten wussten das. Also sie wussten, dass sie quasi, wenn sie die gleichen Rechte haben, also um die gleichen Rechte zu haben, müssen sie nicht nur Staatsangehörige sein, sondern sie müssen auch quasi diese nationale Abstammung haben. Und das ist einerseits das Das ist quasi das eine Problem, was es gibt. Und das andere Problem, was entstanden ist, sind die zahlreichen Staatenlosen. Also jeder Krieg, jeder Bürgerkrieg, der stattgefunden hat, jede Revolution, die stattgefunden hat, hat erstmal eine Masse an Staatenlosen produziert, die man dann auch damals so schön, und nennt man ja heute immer noch Displaced Person, um eigentlich zu vertuschen, dass es Menschen gibt, also die von keinem Staat eine Schutzgarantie bekommen. Und sie sind darauf angewiesen, von der internationalen Gemeinschaft beschützt zu werden. Und das, also die Staatenlosigkeitsfrage ist natürlich ein Spiegel auch der Flüchtlingsfrage. Und damit kommen wir dann zu heute. Und ich glaube, mein Anknüpfungspunkt war damals vor allem Syrien. Also, weil für mich ist Syrien genau dieses Beispiel von, es gibt einen Staat mit zahlreichen Minderheiten. Und diese Minderheiten, also vor allem jetzt zum Beispiel die kurdische, ist national nicht anerkannt, hat entsprechend eben nicht die kulturellen Rechte oder die Gleichberechtigung, die sie gerne anstreben, oder gerne hätten. Und das noch viel Schlimmere ist eigentlich, und das finde ich halt an Syrien eigentlich interessant, und das hat natürlich Hannah Arendt nicht erwähnt. Wie konnte sie nur
Wie konnte sie
Syrien nicht
nur?
erwähnen? Aber das Interessante an Syrien ist, oder nicht, aber dass, wenn man das jetzt überträgt auf Syrien, ist eigentlich, waren Syrerinnen in ihrem eigenen Land staatenlos, weil sie nicht das Recht hatten, Rechte zu haben, wie es Hannah Arendt beschreibt. Wurden ja quasi von ihrer eigenen Regierung nicht beschützt, sondern angegriffen, weil sie eben nicht als, diesem Staat nicht gedient haben, wie sie es hätten tun sollen. Und das Interessante in diesem ganzen Kapitel beschreibt sie zum Beispiel auch diese Bewegung von, naja, die Staatenlosen bekommen nur dann Rechte, wenn sie was Illegales machen, wenn sie ein Verbrechen begehen, zum Beispiel den Grenzübertritt. Wenn sie die Grenze übertreten, und dann zum Beispiel erwischt werden, dann kommen sie ins Gefängnis, aber dann haben sie immerhin ein Dach über dem Kopf und dann bekommen sie Essen und sie bekommen eventuell einen Anwalt. Und das sind alles Sachen, die wir heute ja nach wie vor sehen, abgesehen davon, dass natürlich die Staatenlosigkeit jetzt mittlerweile eben im Millionenbereich ist und natürlich auch genauso wie die Geflüchtetenzahlen. Und also ich fand es faszinierend, dass sie es eben in dieser krassen Klarheit formuliert hat, und auch eben das Schlimme an diesem Buch ist ja eigentlich, man liest es und man weiß, was quasi das Ende davon, also auf eine Art ist, nämlich die totale Herrschaft und die Vernichtung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden und plus halt 60 Millionen andere Tote, die halt während dieses Krieges gestorben sind, ermordet worden sind. Und man denkt sich so, warum haben nicht alle dieses Buch gelesen und warum organisieren wir uns immer noch in diesem System, was absolut gar keinen Sinn macht und was genau dieselben Probleme produziert, die wir ja jetzt gerade auch wieder erleben? Also so vor allem in Bezug auf die USA und die Deportationen, die da gerade stattfinden.
Ich habe auch beim Lesen total viel an, weil ich bin ja in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen. Ich habe total viel auch an den Bürgerkrieg in Jugoslawien gedacht, im ehemaligen Jugoslawien, weil ist ja auch, also die Geschichten sich ja ähneln, auch mit dem Zerfall dann in die Nationalstaaten von der ehemaligen Republik Jugoslawien. Und ich mir da auch gedacht habe, so, warum haben nicht alle dieses Buch gelesen? Man hätte sehr, sehr, sehr vielen Menschen den Tod ersparen können. Und ja, heute ist es eben wieder genauso. Und du beziehst dich ja in deinem sehr, sehr, sehr tollen Debütroman auch sehr viel auf sie, ne? Und war das für dich von Anfang an klar, dass sie sozusagen wie so eine Schirmherrin durch deinen Roman auch geistern wird eigentlich?
Nee, tatsächlich war ich so, oh Gott, es wird langsam peinlich, weil immer rede ich über Hannah Arendt, ich darf
Ich
sie nicht.
finde das super. Damit füllen wir jetzt eine ganze Folge, Luna.
Und deshalb wollte ich eigentlich gar nicht so doll, und dann ging es aber halt eben nicht anders, weil sie halt eben, also so viele grundsätzliche Dinge auf eine Art, beschreibt und erklärt und auf eine Art, also mir hat sie extrem viel Hoffnung gegeben. Ich glaube, das ist halt das Ding, warum mich Hannah Arendt auch nicht losgelassen hat, weil Da kämen wir jetzt zum Ende Ihres Buches. Und zwar gibt sie ja nicht, also sie hat ein Problem mit dem Begriff Hoffnung, aber auf eine Art habe ich das Gefühl, beschreibt sie schon etwas, was sie sagt, dass quasi totale Herrschaft nie siegen wird, weil es immer neue Menschen geben wird. Und neue Menschen oder Menschen überhaupt, dadurch, dass sie einen Anfang in die Welt setzen können, widersprechen der Logik der totalen Herrschaft. Und das war für mich halt irgendwie so, ah wow, es ist so total simpel auf eine Art, aber das fand ich total berührend, dass sie darin halt irgendwie nach all dem, was sie quasi ja auch bezeugt hat, dass sie zu diesem Schluss kommen kann. Und da war ich so, okay, gut, wenn sie zu diesem Schluss kommen kann, dann kann ich den vielleicht auch versuchen anzunehmen. Und dann gibt es ja, also das, was sie halt in Elemente und Ursprünge so als, also teilweise quasi so anfängt aufzubauen, ist ja eben ihre Philosophie oder politische Philosophie. Sie begreift sich ja nicht mal als Philosophin, vom politischen Handeln. Und da, genau, das hat mir halt irgendwie total geholfen, darüber nachzudenken, ja, okay, was tut man eigentlich im Angesicht, also für mich war es halt eben in Bezug auf Syrien, was tut man im Angesicht dessen? Also was ist da die politische Handlung, die eigentlich gut wäre zu tun? Und was macht da eigentlich Sinn? Weil ich kleines Würmchen auf der Welt, was kann ich eigentlich anrichten gegen dieses brutale Regime zum Beispiel? Und genau, da fand ich sie halt, da hatte sie irgendwie schon so Antworten für mich.
Das finde ich total schön, dass du das jetzt sagst und dass du auch den Begriff Hoffnung mit in den Raum bringst, weil das ist wirklich auch ja was, was ja im Moment, also im Moment gibt es viele Leute, die sagen so, oh Gott, Hoffnung, ja, haben wir alles nicht und so, alles schrecklich und werden ganz zynisch. Und ich bin dann immer ziemlich sauer, weil ich immer denke, so Leute, Hoffnungslosigkeit ist echt auch voll das Privileg. So. Das können wir uns nicht leisten. So, jetzt hier die Hoffnung aufzugeben, auch wenn ich selber natürlich manchmal eben, ne, wie ich gerade sagte, ich lese diese Texte und denke mir, um Gottes Willen, wo steuern wir da gerade hin? Aber ich finde, was du gerade aufgemacht hast, es gibt halt immer wieder neue Menschen, die nachkommen. Und ja, weil sie ja, glaube ich, schon auch, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, sie argumentiert ja schon aus so einer Art radikalem Humanismus heraus. So, ne? Und einfach zu sagen, das ist das, woran wir uns halten müssen. Wir müssen uns einfach, egal was, weil ich glaube, das fällt im Moment sehr vielen Leuten sehr schwer, egal was um uns herum passiert und was Menschen um uns herum von sich geben, was irgendwie Regierungen tun oder was auch Presse, ja, Schützenhilfe leistet und so, wenn wir müssen uns an unserem radikalen Instinkt für Humanismus festhalten und dann können wir, ja, das hört sich jetzt so kitschig an, aber dann können wir dem Guten helfen, irgendwie weiter so sein Licht irgendwie zu erstrahlen. Sehe ich das so halbwegs richtig?
Ja, also ich glaube, sie hat ja zum Beispiel diesen Begriff von der Banalität des Bösen
Ja.
so geprägt, aber eigentlich könnte man halt eben von so einer Banalität des Guten sprechen.
Schön, ja.
Und ich glaube, also sie hat ja Hoffnung durchaus kritisch gesehen. Also für sie war Hoffnung nicht die Lösung, sondern für sie ist eben das politische Handeln die Lösung. Also nicht irgendwie zu hoffen, dass die Dinge besser werden, sondern man muss tatsächlich tätig werden und man muss es machen. Und das Machen ist quasi einerseits das, was, also dass wir miteinander reden, ist zum Beispiel auch politisches Handeln, weil wir aushandeln und durch dieses Aushandeln von Welt machen wir eigentlich Politik. Das ist das, worauf sie halt eigentlich immer wieder zurückkommt. Also auch in zum Beispiel Wahrheit und Lüge sagt sie eigentlich, was total, also da denkt man so, oh Gott, da sagt sie nämlich, die Wahrheit eigentlich hat nichts in der Politik zu suchen, weil die Wahrheit ist totalitär.
Ah,
Sie sagt stattdessen, in
spannend.
der Politik müssen wir uns streiten, um zu einem gemeinsamen Schluss zu kommen. Und das finde ich total also spannend. Sie sieht auch in der Lüge sowas wie, das ist der Beweis unserer Freiheit, dass wir sagen können, draußen regnet es, obwohl die Sonne scheint, ist der Beweis, dass wir eine Imagination haben, ist der Beweis dafür, dass wir frei handelnde Menschen sind.
Spannend. Also, ich finde es total bewundernswert, wie du hier so rechts und links irgendwie die ganzen Referenzen rausschießt. Ich finde das großartig und ich habe hier irgendwie so 1000 Ideen, wo ich anknüpfen wollen würde, aber ich würde tatsächlich beim politischen Handeln gerne bleiben, weil du ja auch Autorin bist, ne? Du bist Autorin, aber würdest du auch sagen, du bist auch Aktivistin? Ich will immer niemandem da. Ja, du nix, okay. Also, ist das für dich, also ist deine Autorinnenschaft für dich auch Teil deines politischen Handelns, weil du ja eben, du hast von deinen Theaterstücken gesprochen und dein Roman ist ja eben auch doch durchaus politisch zu lesen. Und siehst du dich da auch so ein bisschen, also ich finde es immer so blöd zu sagen, siehst du das jetzt deine Aufgabe als Autorin oder ist das einfach das, was dich interessiert oder ist es beides?
Also tatsächlich habe ich immer gesagt, dass also in meinem Kopf, für mich persönlich, habe ich eigentlich immer gedacht, so ich trenne das, weil ich glaube, es ist eben nicht damit getan, dass ich irgendein Buch schreibe und das als meine politische Arbeit betrachte, sondern für mich persönlich ist es extrem wichtig, außerhalb der Literatur politisch aktiv zu sein. Und das ist, also ich würde sagen, so seit dem 7. Oktober ist das komplett kollidiert, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht auch politisch sein in meiner Literatur oder in meiner, nicht in meiner Literatur, sagen wir so, als in meiner Rolle als Autorin, so rum. In der Literatur ist nochmal eine andere. Genau, und das, glaube ich, ist so. Aber genau, das ist aber auch auf eine Art komplizierter, weil ich glaube, es gibt halt auch immer noch die Frage, so, okay, was bedeutet es denn dann, politisch zu sein in dieser Rolle und vor allem auch in welcher Form von Öffentlichkeit? Also ich bin zum Beispiel so keine Person, die so extrem gerne Sachen auf Instagram postet und sowas. Und genau, also da gäbe es dann nochmal irgendwie so Differenzierungen.
Ja gut, aber du bist ja zum Beispiel auch eine der Mitbegründerinnen von dem Kollektiv, um ihre Namen zu sagen, wo ich auch die Ehre hatte, in Frankfurt bei der Buchmesse bei euch zu sprechen. Und das finde ich ja zum Beispiel eine ganz großartige Aktion, weil ich also der Möglichkeit politischen Handelns in der Rolle als Autorin, ich struggle da auch total mit, weil ich eigentlich auch nicht so die Social-Media-Schreierin bin. So, ich bevorzuge auch genau das, was wir hier machen. Also Austausch sprechen und diese Gespräche zur Verfügung zu stellen, um irgendwie Impulse zu setzen. So, das liegt mir viel mehr. Und ich finde, da macht uns ja Hannah Arendt auch total viel vor. Also, weil ja auch ich das Gefühl habe, dass diese Texte, ich will jetzt halt auch nicht, dass die Hörerinnen irgendwie Angst haben vor diesen Texten. Nur weil wir jetzt immer sagen, so, es ist total schwer und kompliziert und anstrengend. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich. Und ich finde halt auch, sie bietet einem ja doch in ihren Texten, also das habe ich zum Beispiel, ich habe jetzt hier auch diesen kleinen Essay irgendwie die Freiheit, frei zu sein hier in der Hand. Und alleine, wenn man schon den ersten Satz liest, ich weiß nicht, wann der rausgekommen ist, ich glaube irgendwann 67 oder so habe ich gelesen. Mein Thema heute ist, so fürchte ich, fast schon beschämend aktuell. Dann hast du das heute in der Hand. So. Und ich finde, es ist ein totales Angebot für ein Gespräch auch, was sie da macht, oder?
Also ich finde das Nice an Hannah Arendt, also ich würde halt auch zum Beispiel nicht sagen, dass ich alles verstehe, auf gar keinen Fall. Ich habe auch das Gefühl, sie ist an manchen Stellen ironisch und ich verstehe den Witz einfach nicht. Oder die Referenz, die sie da macht, weil sie natürlich auch auf so Zeitgeschehen und Diskurse reagiert, die wir halt einfach nicht kennen so. Und was ich aber an Elemente und Ursprünge so nice fand zum Lesen, war eigentlich, dass sie sich schon viel auch wiederholt. Also deshalb glaube ich, auch kann ich so abrufen, was sie so sagt, weil ich das Gefühl habe, ich habe es halt mindestens gefühlt quasi immer so, macht sie so wie so Zusammenfassungen. Und dadurch, dass sich das halt immer wieder wiederholt, ist man so, geht das halt irgendwie, sickert
Sack
das
sickert so
richtig ein.
ein.
Und das finde ich halt das Nice an ihrem Schreibstil. Und dass sie ist halt schon auch einfach, es ist schon auch sehr, also sie bringt halt so unglaublich tolle Zitate. Ich habe
Ja,
vorhin
lies
noch,
mal was vor, wenn du was hast da gerade.
ich habe, ob ich das jetzt finde, Moment, aber das ist nämlich, das fand ich so ein tolles Zitat. Also das ist jetzt so ein ganz kurzes Zitat. Ich weiß nicht, wie lange ich lesen soll. Aber es geht, also das andere Kapitel, was ich auch sehr empfehlen kann, ist, wie gesagt, das Kapitel über die Ausnahmejuden. Die halt so das Verhältnis von Jüdinnen und Juden durch die Geschichte in Deutschland mit teilweise so Referenzen zu Frankreich und Österreich und England beschreibt. Und das ist quasi wie so ein, ja, also es gab entweder gab es eine gesellschaftliche Akzeptanz, aber keine politischen Rechte. Oder es gab politische Rechte, aber dann gesellschaftliche Diskriminierung. Und der einzige Weg, um dieser Diskriminierung auf eine Art zu entfliehen, war, dass man behauptete, eine Ausnahme zu sein aus der Masse. Und so wurde man auch behandelt. Und genau, ich kann später noch, da gibt es nämlich wirklich tolle Absätze, aber der eine Satz, den ich, also die Ausnahmejuden der Bildung, deren Heimat immer Deutschland blieb, hätten alle von sich sagen können, dass sie sich als Deutsche von Goethes Gnaden fühlten. Und da finde ich halt so, dieses so von
Von
Goethes Gnaden.
Goethes Gnaden.
So, ja, also um ehrlich zu sein, wenn ich mich jemals deutsch fühlen würde, dann Deutsche von Goethes Gnaden. So, also heute vielleicht eher so von Haftbefehlsgnaden, aber okay.
Ich weiß genau, was du meinst. Also, das ist ja auch ein wahnsinnig schöner Satz. Das ist so eine, wusstest du übrigens, das habe ich auch erst kürzlich gelernt, dass tatsächlich im Einbürgerungstest es Fragen zu Goethe und Schiller gibt?
Also ja, also überrascht mich nicht.
Nee, genau. Also, es ist nämlich, ich habe auch, also ich bin an einem Projekt beteiligt, was damit zu tun hat, und da wusste ich auch nicht, und ich habe auch gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? So, es ist dann. Warum muss denn jemand, der eingebürgert wird, irgendwas über Faust wissen? So, das wissen die meisten Deutschen nicht. So, aber gut, anderes Thema. Aber von Goethes Gnaden. Also, ich finde das Wort Ausnahmejude auch so ein irres Wort einfach. Also, ja, erzähl doch mal was zu diesem Kapitel. Das interessiert mich, weil da habe ich jetzt natürlich nicht so den Einstieg noch nicht geschafft. Aber weil, ich meine, man kann ja gar nicht anders als all das irgendwie in Bezug zu heute zu lesen. So, also ich meine, kann man schon, aber also auch wenn wir jetzt zum Beispiel den Ausnahmejuden von Hannah Arendt irgendwie zum Ausnahmemigranten irgendwie übersetzen in unserer Zeit, ne? Dass wir sagen, so, es geht so viel, jetzt ging so viel in dieser ganzen Bundestagsdebatte um irgendwie, wer ist der richtige Migrant, wer ist der falsche Migrant, so, und sehr, sehr viele von, ich sage jetzt mal ganz provokativ, uns, die wir irgendwie Biografien haben, die nicht ursprungsdeutsch sind, hier aber eine teilweise lebenslange Biografie haben, inzwischen selber sagen sie, ja gut, ihr wollt uns ja hier nicht. So, egal, wir können auch machen, was wir wollen. So, wir können deutsche Schriftstellerinnen in deutscher Gegenwartsliteratur sein mit einem Studium in der Germanistik und von Goethes Gnaden gewissermaßen deutsch sein. So, ja, aber erzähl uns was über das Kapitel und wie du das sozusagen in Bezug zu heute liest. Also die Aktualität springt mir geradezu ins Gesicht und würde total interessieren, wie du das irgendwie einordnest.
Also ich werde versuchen, also wie ich halt eben gerade ja schon erklärt habe, es geht quasi so um diese Diskrepanz von also Jüdinnen und Juden hatten in der deutschen Geschichte entweder gesellschaftliche Akzeptanz oder politische Rechte, bis halt eben zur Weimarer Republik. Also es ist ein sehr umfangreiches Kapitel, weil sie sehr viel auch rumspringt in der Geschichte. Aber das, worum es hauptsächlich geht, ist eigentlich dieser über lange Zeit herrschende Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen Akzeptanz und dem Gewähren von politischen Rechten für Jüdinnen und Juden. Und sie fängt eigentlich damit an, dass sie einerseits beschreibt, wie eben, also angefangen hat es quasi mit den Hofjuden, die nahe der Monarchie gelebt haben und quasi mehr oder weniger die Monarchen finanziell unterstützen konnten, dadurch, dass sie einerseits an einem Ort waren, aber andererseits durch quasi ihre Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft, also nicht international, aber europaweit vernetzt waren. Und das entwickelt sich dann quasi immer weiter. Also damals mussten sie sich dann aber auch nicht drum scheren, dass sie keine Rechte hatten, weil sie wurden ja bevorzugt von dem Monarch und geschützt und so weiter und so fort. Und die quasi der Großteil der jüdischen Bevölkerung, der war ihnen halt relativ egal. So. Und das hat sich dann in der Zeit immer wieder gewandelt. Und das Interessante ist eigentlich, dass sie so auf eine Art beschreibt, den Widerspruch zwischen einerseits den Jüdinnen und Juden, die sie dem Finanzkapital zuschreibt, und andererseits den Intellektuellen, also dem Bildungsbürgertum. Und wenn ich das jetzt so, also so im, sagen wir mal, während der Aufklärung gab es dann so eine besondere Phase, in der quasi ganz viele deutsche Philosophen und Autoren und was weiß ich was, ihre Vorurteilslosigkeit vor allem daran prüfen wollten, dass sie befreundet waren mit Jüdinnen und Juden. Also Jüdinnen und Juden waren eine Zeit lang quasi so der Mensch par excellence, weil, also dabei hatten sie ja nicht die politischen Rechte, ne? Also sie waren gesellschaftlich immer noch nicht gleichberechtigt, aber es war quasi dadurch, dass sie auf eine Art außerhalb der Gesellschaft dadurch waren, hat man ihnen selber sehr viel Vorurteilslosigkeit zugeschrieben. Aber gleichzeitig gab es eine große Masse an Jüdinnen und Juden, die eben also nicht rassistisch, aber so, wie nennt man das? Also sie wurden, also es gab ja immer noch den alten Judenhass, die jüdischen Menschen halt immer degradiert hat. So. Und in diesem quasi, also das kann man ja auch vergleichen mit so 2015, konnte man ja quasi, wenn man die Flüchtlinge begrüßt hat, galt man eben als besonders irgendwie menschenfreundlich. Aber das ging halt nur dadurch, dass die Flüchtlinge halt besonders tolle Opfer waren. So, das ist zum Beispiel die Referenz. Und das Interessante war quasi, dass den Jüdinnen und Juden von damals gesagt worden ist, sie müssen sich emanzipieren, und das ist ein Erziehungsproblem. Und das kann man ja vergleichen zum Beispiel mit einem Integrationsproblem. Dabei wird quasi ja ignoriert, dass es eigentlich ein politisches Problem gibt, nämlich dass sie eben nicht gleichberechtigt sind. Und deshalb sind sie quasi eine Gruppe für sich auf eine Art. Und das. Jetzt muss ich kurz nachdenken, wo ich weiter anknüpfen kann.
Ich wünschte übrigens, wir hören dich ja nur,
Ja.
ne? Also ich sehe dich auch, aber ich wünschte übrigens, die Leute könnten dich auch sehen, weil es ist total toll, wie du hier erstens total strahlst und zweitens die ganze Zeit wirklich mit den Händen irgendwie agierst und erklärst, weil das liebe ich total. Das ist immer einfach so das Zeichen für die maximale Begeisterung und so, ja, und dann machst du so und dann so und so und dann ist das so und dann ist großartig. Aber ich wollte deinen Gedanken nicht und du warst dabei, deinen Faden wieder aufzunehmen. Aber ich finde, also. Ja, ich habe aber auch schon wieder 1000 Fragen. Aber genau, erstmal weiter.
Genau, also das Interessante ist eigentlich, dass sie dann halt mit der Zeit immer so weiter voranschreitet und halt so aufzeigt, wie dieses politische Problem eigentlich irgendwann zu so einem individuell-psychologischen Problem wird. Also vor allem auch nachdem dann Jüdinnen und Juden quasi die gleichen Rechte bekommen haben, also an dem Punkt der maximalen Assimilation von Jüdinnen und Juden war der Antisemitismus am allergravierendsten. So. Und das fand ich halt auch noch mal so ein Punkt, wo ich so war, so fuck, das ist ja
Toll.
total eben. Und dann, also gibt es halt zum Beispiel so als, also jetzt zitiere ich mal aus dem Buch, weil ich glaube, das
Ja,
hilft am
bitte.
allermeisten. Das Schicksal des durchschnittlichen Juden aber war es, sich nicht entscheiden zu können, von der Gesellschaft auch nicht eindeutig zu einer Entscheidung gezwungen zu werden. Die Masse der assimilierten Juden lebte im Zwielicht von Gunst und Ungunst und ahnte nur, dass beides, Erfolg wie Scheitern, unlöslich mit der Tatsache ihres Juden Jude-Seins verknüpft war. Für sie hatte die Judenfrage jede politische Bedeutung verloren, spukte dafür aber umso kräftiger in ihrem privaten Leben, bestimmte dafür umso tyrannischer alle ihre persönlichen Entscheidungen. Es war gar nicht so einfach, sich so zu benehmen, dass man dem Bild, das die Gesellschaft vom Zitat Juden überhaupt hatte, nicht entsprach und dennoch ein Jude zu bleiben. Der durchschnittliche Jude, der weder eindeutig ein Parvenu noch eindeutig ein Rebell wurde, konnte nur leeres Anderssein betonen, das dann später als angeborene Fremdheit in unzähligen psychologischen Variationen interpretiert wurde. Das Hauptinventarstück dieser unseligen Selbstanalyse wurde die durch die Mentalität des gesamten assimilierten Judentums spukende Vorstellung von dem in Anführungszeichen unkomplizierten, naiven Nichtjuden, von dem man sich ebenso unterschied wie von dem in Anführungszeichen rückständigen Ostjuden, von dem einen bekanntlich auch Welten trennten. Die Fremdheit der jüdischen Individuen, auf die sie so stolz waren, war nur die ins individuell psychologisch gespiegelte Judenfrage. Es ist schwer auszumachen, wem diese psychologische Spiegelung mehr geschadet hat. Einer vernünftigen Diskussion und Lösung des politischen Problems oder den jüdischen Individuen selbst. Ein politischer Konflikt kann nur entstellt werden, wenn er als seelischer gelöst wird. Und die Seelen von Menschen werden sehr merkwürdige Gebilde, wenn Politik zum Erlebnis und öffentliche Wirklichkeit zu privaten Gefühlen werden. Aber in einer einigermaßen befriedeten Welt hat man lange mit dieser Haltung gute Erfahrungen gemacht. Denn so schädlich solche Individualisierung und Sentimentalisierung für die Politik sind, wo sie die Leidenschaft ersticken, so fruchtbar können sie sich in der Gesellschaft auswirken, in der man seit eh und je diejenigen schätzt, die Gefühle direkt darstellen können, die Schauspieler und die Virtuosen. Die gesellschaftlichen Talente der Juden, die halb mit ihrer Jüdischkeit prahlten und sich halb ihrer schämten, gehörten offenbar zu dieser Kategorie.
Das muss ich mal sagen lassen. Es ist halt so krass, diese Klarheit, mit der sie das irgendwie herleitet und auch beschreibt. Und also das kam jetzt in deinem Absatz auch vor, diese Unterscheidung, die sie macht zwischen Parvenu und Rebell. Ne? Das ist ja so eine Unterscheidung, die durchzieht sich ja. Also, die habe ich auch in einem Text von ihr irgendwo gelesen. Ich glaube auch in dem Wir sind Flüchtlinge, kann das sein? Da kommt das auch vor. Kannst du da kurz was zu erzählen, für die, die nicht wissen, worum es sich da handelt? Weil das fand ich fand das wahnsinnig spannend, eben auch wieder für heute. Mit der Frage der Überassimilation und eben, ja, also heute würde man sagen, irgendwie das Selbstsein wollen einer Persönlichkeit. Und man fragt sich dann eben immer als jemand, der halt ja mit diesem in diesem Spannungsfeld eben irgendwie immer so lebt, denkst du dir, okay, wo fällt man denn da so rein und was bedeutet das eigentlich? Also. Ja, ich weiß eigentlich auch nicht, worauf ich hinaus will, aber du bist auch am Denken.
Ja, weil es gibt nämlich ein weiteres tolles Zitat.
Eigentlich beantwortet uns Hannah Arendt alles selbst.
Man muss sie nur sprechen lassen. Es gibt ja auch ein richtig tolles Interview mit ihr bei Günter Gauss. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, natürlich. Das habe ich sowieso, erstens hatte ich das sowieso schon mal gesehen, aber ich habe mir das natürlich jetzt im Rahmen der Vorbereitung auch nochmal reingezogen. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Und was ich, jetzt kann ich hier schon mal spoilern auf die nächste Folge, die ich nach deinem Gespräch aufnehme. Die Kollegin Eva von Redeker, die auch demnächst hier Gästin sein wird, hat auch ganz exzessiv und intensiv über Hannah Arendt gesprochen. Und man kann sich auch da bei YouTube irgendwie sehr viele Interviews mit Eva angucken, wie sie sehr leidenschaftlich, fast genauso leidenschaftlich wie Luna jetzt gerade, über Hannah Arendt spricht, weil das Gefühl ist so ein bisschen so, wenn man einmal den Zugang zu ihr gefunden hat, glaube ich, wird sie einen nicht mehr loslassen. Und ja, aber während du suchst du erstmal noch deine Textstelle, weil ich habe natürlich wieder 1000 Fragen, die sich schon wieder aufgemacht haben.
Aber vielleicht kannst du ja die Frage stellen und vielleicht führt sie dich zu dieser Textstelle.
Ja, ich glaube nicht, weil sie eher von allgemeinerer Natur ist, aber
also ich glaube, was ich halt auch so spannend finde, ist, dass sie halt zum Beispiel auf sowas eingeht, wie zum Beispiel den Selbsthass. Und da geht sie halt zum Beispiel so darauf ein, also Marx ist ja, also seine Eltern sind ja quasi durch eine Taufe aus dem Judentum ausgetreten und Und sie beschreibt, wie so diese erste Generation eigentlich eine Generation von Rebellen kreiert hat und die Kritik von Marx am quasi Juden, also dem jüdischen Reichtum formuliert. Da sagt sie, das ist kein Selbsthass, der da aus ihm spricht, sondern eben eine Rebellion gegen diejenigen, die sich eben auf eine andere Art versucht haben anzupassen, indem ihre Andersartigkeit betont haben, aber die ihm ja auch finanziell was gebracht hat. Und es gibt aber einen Großteil, nämlich das bildungsbürgerliche Judentum, die darauf gar nicht zurückgreifen konnten und die konnten sich gesellschaftlich nur quasi eben durch so eine Taufe freikaufen, wie auch immer, also quasi diese gleichen Rechte bekommen wie alle anderen Menschen halt auch. Und das fand ich halt, also so diese Nuancen finde ich halt irgendwie so krass. Und das, was sie eigentlich beschreibt, ist auf eine Art so ein Ding, dass jüdische Menschen innerhalb der deutschen Gesellschaft immer sich als Ausnahme präsentieren mussten, um überhaupt anerkannt zu werden als Menschen. Und das bewirkt ja natürlich, dass sie quasi die Menschen, die so sind wie sie, also andere Jüdinnen und Juden auf eine Art verraten mussten. Und das, also keine Ahnung, es ist ja auf eine Art, also das sieht man ja in migrantischen Communities genauso. Also sie hat man ja auch, also 2015 fand ich es halt schon auch sehr bemerkenswert, wie dann halt quasi andere migrantische Communities auf die SyrerInnen geschimpft haben, weil jetzt kommen die alle und machen unseren Ruf kaputt. Und gleichzeitig kann man natürlich innerhalb der syrischen Community genau denselben Diskurs beobachten von eben denjenigen, die halt irgendwie als Ärztinnen und als hier ApothekerInnen und so weiter kommen und dann sehen die, wird halt zum Beispiel über irgendwelche Messerstecher berichtet und dann sind sie, ja, und diese ungebildeten Syrer, die hier auch irgendwie aufgenommen worden sind, die zerstören unseren Ruf. Und das geht ja dann einfach immer in anderen Formen quasi über. Und dabei ist aber eigentlich das grundsätzliche Problem der Nationalstaat. Nein, aber es ist halt quasi, dass wir nicht, also dass wir eben nicht in einer Welt leben, in der wir alle die gleichen Rechte genießen. Also das ist ja eigentlich das politische Problem. Und das wird dann halt eben individuell versucht zu lösen, indem man sich halt zum Beispiel an diese Gesellschaft versucht, möglichst anzupassen. Und ich glaube, also so für viele, die entweder hier geboren sind oder die quasi irgendwann in einem jüngeren Alter gekommen sind, ist das ja so eine sehr prägende Erfahrung zu merken, dass man ja hier dazugehört, weil man kann ja die Sprache, man kann ja alles, man versteht die Referenzen und alles Mögliche, aber gleichzeitig ist irgendwas anders an dir, aber du kannst eigentlich gar, du weißt gar nicht, was es genau ist. Und dir wird auch gespiegelt, dass du anders bist. Also so wie, also ich habe halt schon auf jeden Fall öfter gehört, ja, aber du bist ja nicht wie die anderen Ausländer. Und ich bin so, nee, ich bin
Ja,
genauso wie
ich
die
auch.
anderen Ausländer. Es gibt gar keinen Unterschied zwischen mir und den anderen Ausländern. Deshalb präferiere ich auch tatsächlich nach wie vor den Begriff Ausländer. Ich bin, weil, ja, ich habe einen deutschen Pass, aber de facto kann er mir wieder weggenommen werden. Vor allem die jetzige Koalition bespricht ja zurzeit, ob sie doppelten StaatsbürgerInnen einen Pass halt entzieht. Und das finde ich halt so, ja, auf eine Art war mir das immer bewusst, aber auch nur deshalb, weil ich quasi die deutsche Geschichte ernst nehme.
Ja, also du machst immer so viele Sachen auf, wo ich denke so, hey, da könnte ich jetzt da anknüpfen, da anknüpfen, da anknüpfen. Und ich glaube, eigentlich müssten wir einen 3-Stunden-Podcast über Hannah Arendt machen, weil die Frage, die ich jetzt vor ungefähr 15 Minuten im Kopf hatte, aber eigentlich passt sie immer noch. Und eigentlich hast du auch gerade schon so ein bisschen eigentlich darauf hingesteuert, ist so, bist du auch dann so eine von denen? Es gibt ja so Leute, die irgendwie, wenn sie sich sehr lange mit einem Autor, einer Autorin, einem Thema beschäftigt haben, egal wo, was sie in der Welt sehen, sofort da irgendwie hingehen. Also bist du auch so eine, die irgendwie morgens so das Internet aufschlägt und Nachrichten guckt und sofort irgendwie denkt so, oh Gott, Hannah Arendt, Teil 1, 2, 3 bis 12. So, und dann sofort irgendwie denkst, also gehst du da, ist sie so in deinem Denken drin, dass sie sozusagen deine Brille für die Welt bildet gerade und für das, was wir gerade sehen?
Das war sie auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Ich würde sagen, also, dass ich dann so irgendwann gedacht habe, okay, ich muss irgendwie noch auch andere Leute lesen.
Warum eigentlich? Gibt doch genug Kanare.
Ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, auch einfach so erschlagend, weil sie halt extrem klug ist. Es ist einfach mega deprimierend, weil es gibt in diesem Günter Gauss-Interview, erzählt sie halt, dass sie ja quasi das Buch schon im Sinne hatte. Also sie hatte quasi das Buch in ihrem Kopf schon geschrieben, weil sie oft auf ihrem Sofa dann eben lag und nachgedacht hat. Und dann war das Buch quasi so einfach nur so ein Abtippen. Und ich denke,
das ist unglaublich, ne?
In welcher Welt lebst du, dass das einfach nur abgetippt wird? Allein wie viele Zitate da drin sind, keine Ahnung. Vielleicht war sie auch ein bisschen, hat sie da ja uns auch angelogen, keine Ahnung.
Ein bisschen hat sich vielleicht übertrieben, aber ehrlich gesagt, man kann es sich fast ein bisschen vorstellen, weil ich schon, also weil, sagen wir mal so, das Ausmaß des Werkes in einer eigentlich eher durchschnittlichen Lebenszeit, also im Sinne von, sie ist jetzt ja keine 100 geworden und dann davon hat sie nun einfach auch noch irgendwie eine ganze Weile, irgendwie hat sie eine Immigrations- und, also sie hat sich ja, glaube ich, in einem Flüchtlingsessay sagt sie auch irgendwie so, dass sie diesen Term Refugee eigentlich nicht mag und dass sie sich immer als Immigrantin bezeichnet, weil sie legal nach Frankreich immigriert ist und dann auch legal in die USA. Wo sie dann aber auch sehr lange staatenlos war, ne? Und so. Und das heißt irgendwie, das sind ja auch Zeiten, in denen sie mit Sicherheit nicht furchtbar produktiv war, würde ich annehmen. Und das heißt, also deswegen denke ich, glaube ich, das stimmt schon mit dem, ich denke nach und dann tippe ich das Buch einfach nur, wenn wir jetzt einfach nur mal so das Maß der geschriebenen Seiten mit der Lebenszeit vergleichen. Das ist schon enorm. Also, ich verstehe den Gedankengang, es ist auch ein bisschen deprimierend.
Ich wollte mich von jemand anderem deprimieren lassen, quasi.
Ja, ich meine, auch da gibt es ja genug Leute, ne, von denen man sich irgendwie deprimieren lassen kann. Ich weiß nicht so genau, wie das jetzt in unsere Hannah Arendt-Gespräch reinpasst, aber es interessiert mich auf jeden Fall. Und du hast gesagt, dass es okay ist, wenn wir drüber sprechen. Du warst gerade in Syrien letzten Monat. Ist das eine doofe Frage, aber ich frage, wie war es denn? Wie hast du es erlebt, auch in Bezug auf dein Autorinnensein, dein Schreiben, dein Debütroman, in dem es um Syrien auch geht und um Fluchterfahrungen und wo ja eben ganz, also eindeutig sehr viele Bezüge zu dem, worüber wir hier auch gerade gesprochen haben, einfach stattfinden. Und du hast gerade Syrien auch mehrmals genannt, so in Bezug auf die Frage nach Nationalstaaten und so. Was hast du gedacht? Im Hannaschen Sinne?
Also ich glaube, man kommt gar nicht so richtig zum Nachdenken vor Ort, weil man so, also ich glaube, also als wir losgefahren sind, fanden halt gerade, oder nicht fanden, sondern die Massaker in der Ost, also an der Küste fanden dann zu der Zeit statt und das war quasi so. Unser Flug wurde dann auch um einen Tag verschoben wegen dem Streik und dann haben wir uns halt trotzdem entschieden zu fahren, vor allem weil es dann auch diese Vereinbarung mit der SDF gab und es war auch eine schwierige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, aber es war irgendwie auch wie so ein, es wird nie einen guten Moment geben. Und vor allem zu dem Zeitpunkt dachten wir auch, also entweder kippt es jetzt komplett und das ist wirklich die letzte Möglichkeit zu fahren oder es findet sich in irgendeiner Form eine Lösung. Als wir angekommen sind, war es so eine, das, und das hätte ich halt wirklich nicht gedacht, also ich habe so eine krasse innere Ruhe gespürt. Und gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es ist total surreal. Also so, ich laufe so durch Damaskus und es ist so, das sind jetzt die, das so ist die Straße, das sind die Menschen, vielleicht bilde ich mir das auch gerade alles nur ein und ich bin jetzt gerade so wie so in meiner Fantasie oder weiß ich nicht, es war total surreal. Es war einfach nicht, es war wie so, ja, das Unmögliche ist halt eben passiert. Also genauso wie eben als Assad gefallen ist, war, hat es halt wirklich also so lang gedauert, bis man quasi so wirklich verstanden hat, ist das jetzt wirklich passiert? Kann das wirklich sein, dass das passiert ist? Und dann braucht man ja so Anhaltspunkte in der Realität, wie zum Beispiel, also dass halt dann zum Beispiel eine andere Fahne vor der syrischen Botschaft
Flagge
war und so, ne?
ausgetauscht wird.
Genau, also dann war man so, ah ja, es ist wirklich, das ist jetzt, das ist real, das ist wirklich, genau, also das war halt irgendwie ziemlich krass und dann waren, also sind wir halt ziemlich viel rumgefahren, es war extrem anstrengend, weil wir es war ja auch Ramadan, das heißt, wir haben halt auch nicht jetzt die
Stimmt.
ganze Zeit so gegessen und so in der Öffentlichkeit. Und wir sind nach Aleppo gefahren, waren da 2, 3 Tage, dann sind wir zurück nach Damaskus und dann sind wir nochmal nach Sweda gefahren, was im Süden ist. Und genau, und es war halt, also wir waren einfach auch viel Wegzeit quasi unterwegs. Und gleichzeitig war es halt so, dass wir. Also egal, mit wem man gesprochen hat, die Leute haben so viel erzählt. Es war unglaublich. Und es war halt immer, es war jetzt auch nicht, also quasi von der Thematik her nichts Neues, sage ich mal. Aber es war, keine Ahnung, es ist halt schon irgendwie was anderes, wenn man mit einem Taxifahrer fährt und der Taxifahrer sagt, ja, und hier fand dieses Massaker statt. Und da wurde mein Cousin irgendwie mitgenommen und was weiß ich. Also es hat halt einfach ist eine andere Realität. Und dann, glaube ich, ist es halt auch einfach krass zu sehen, wie viel zerstört ist, wie teuer auch alles ist. Ja, also wie quasi auch so die einfachen Dinge des Lebens, wie anstrengend es ist, die zu erledigen. Und dadurch, dass es ja einfach jetzt quasi wie so ein, also es muss ja quasi wie so ein neuer Start entstehen.
Genau, es
Und
muss einfach, apropos, ein neuer Start
eben
muss entstehen,
mit einer
ja.
neuen Ideologie, mit einer, also quasi allein dieses Ding von, also was jetzt quasi die Übergangsregierung immer wieder sagt, dass quasi alle bewaffneten Gruppen ihre Waffen abgeben sollen und die Staat quasi zentralisiert werden muss, was ja jeder Staat tut, ne? Also jeder Staat zentralisiert die Gewalt, hat ein Gewaltmonopol. Aber die Tatsache, dass sie das also machen, also nur dann, ne? Also nur wenn das Gewaltmonopol zentralisiert wird, dann sind sie ja auch keine Terrorgruppe mehr, sondern sie sind dann ja der Staat. Der Staat ist kein Terror und so weiter und so. Nee, nee, aber das ist ja quasi
Nee, aber
die
klar, qua
Definition.
Definition natürlich,
Genau.
ja,
Und
sicher.
das ist ja irgendwie so das Absurde daran, wenn man dann halt eben das so mitbekommt, wie das passiert, also wie das auch von den Menschen wahrgenommen wird. Also dass zum Beispiel die SDF halt quasi in die General Security aufgehen wird und was das eigentlich bedeutet, könnte das nicht eventuell auch etwas Gutes sein, weil dadurch können sie halt eigentlich mehr Kontrolle ausüben auf diesen Staat. Währenddessen aber zum Beispiel der Süden, der auch eine Selbstverwaltung ist, die sehr oft so gar nicht so wahrgenommen wird. Also war mir auch, also ich wusste, dass Sweda so eine besondere Stellung hat, aber ich wusste nicht, was für eine besondere Stellung die Stadt eigentlich tatsächlich hat oder die Region. Das ist mir halt erst bewusst geworden, als ich dann vor Ort war und quasi mit den Leuten vor Ort gesprochen habe, was das eigentlich bedeutet hat, dass zum Beispiel sie sich ja also so in vielen Angelegenheiten selbst verwaltet haben, aber natürlich halt trotzdem in Verhandlungen stehen mussten mit dem Regime und was das jetzt bedeutet. Also, dass sie quasi ja eben nicht ihre Waffen aufgeben, weil sie diesem Staat eben nicht vertrauen und der Ideologie dieses neuen Staates. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so, also das Krasse war, glaube ich, einerseits, alle haben über Politik gesprochen, das hat es vorher nicht gegeben. Das Krasse war, dass es wirklich kein einziges Bild von irgendeinem Assad zu sehen gab.
Das ist unglaublich, das ist nicht
Eben,
vorstellbar.
und das, also, es war ja überall. Und das finde ich halt auch krass. Und dann, glaube ich, ist noch, also ich glaube, das, was den Menschen am meisten tatsächlich wichtig war auf eine Art, war halt wirklich the most basic thing, Arbeit und Geld. Alles andere war denen auf eine Art erstmal nicht wichtig. Und das finde ich halt so krass, dass das also wirklich einfach nur, hey, also zum Beispiel in Bezug auf die Sanktionen, was ja immer wieder irgendwie betont wird, wie wichtig es ist, dass die aufgehoben werden, weil ohne die gibt es halt einfach kein Geld und gibt es halt Arbeit und gibt es keine Investitionen und die Leute verhungern, basically. Also es gibt halt, entweder hat man irgendwie Verwandte im Ausland, die einem Geld schicken, oder man muss halt kriminell werden. Und das ist halt eines der großen Probleme zurzeit, ist, dass es extrem viel ja, Kriminalität gibt. Also abseits von quasi der islamistischen Gefahr, sag ich mal, ist die andere Gefahr tatsächlich dadurch, dass es keinen funktionierenden Staat gibt, ist, dass sich Leute selbstständig machen. Also so, wir sind in Aleppo nicht alleine rumgelaufen, bis auf diese eine Taxifahrt, weil die Gefahr für Kidnapping einfach so hoch ist. So. Und die Leute, bei denen wir waren, waren so, wir sind überall mit Auto hingefahren, nur eine begrenzte Zeit vor Ort irgendwo gewesen, wo wir sind, und einfach immer wirklich so schön beisammen, schön die Herde quasi beisammen halten. Es war schon krass, also so dieses Gefühl von dass quasi überall ne Gefahr sein könnte für einen. Das ist halt irgendwie, ja, das kann man sich, glaube ich, nicht so gut vorstellen, wie das ist, quasi nicht einfach auf die Straße laufen zu können. Und das ist in Damaskus anders. Also in Damaskus ist das durchaus möglich, aber dann gibt es halt so Sachen wie am Ende vom Zoo steht dann halt ein bewaffneter Mann, der vermummt ist und man weiß nicht, woher der kommt und was der da macht und warum der da steht und so weiter und so fort. Und es ist einfach nur so, da steht einfach ein bewaffneter, vermummter Mann. Ich fühle mich.
Danke, dass du das erzählt hast. Also, das ist jetzt, das hat wenig, also, aber irgendwie ja doch auch, ne? Irgendwie mit dem zu tun, die ganze Zeit, worüber wir gesprochen haben. Das war jetzt auch für mich irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass das gut ist, auch für die Menschen, die uns zuhören, das zu hören und auch, um das auch also in Bezug zu setzen zu dir, zu deiner Arbeit und eben auch zu dem, worüber du nachdenkst, so. Und hat sie dich auch begleitet, Hannah, seitdem? Oder noch mal anders.
Ich glaube, nochmal anders. Also, ich glaube, Hannah Arendt hat mich mehr jetzt nochmal in Bezug auf Deutschland weil ich halt irgendwie so das Gefühl habe, so, ah ja, vielleicht sollte ich sie jetzt nochmal lesen. Genau, aber das, also einfach aufgrund der politischen Entwicklung, die wir gerade halt erleben und auch, also, und ich meine, ich habe es halt zur ersten Trump-Wahl gelesen. Ich kann es jetzt zur zweiten Trump-Wahl lesen. Es macht auch Sinn. Genau, aber ja, ich glaube, also, weil das in Syrien, glaube ich, einfach, also, die Geschichte vollzieht sich, das schreibt sie auch, vollzieht sich nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten ab. Das ist halt, glaube ich, der Punkt. Also, man kann gar nicht so. Also einerseits passiert so krass viel in Syrien. Also so, es ist quasi, ein Freund von mir hat gesagt, so, ja, man kann gar nicht mit den Jump und Twists und Turns und was weiß ich irgendwie überhaupt quasi nachkommen. Da gefühlt irgendwie die ganze Zeit mit einem Handy rumlaufen und die Nachrichten lesen, weil ständig was passiert. Und gleichzeitig ist es ja immer ein Freund, bei dem wir waren, der war so, ja, also SDF hat das jetzt unterschrieben, aber man unterschreibt ja ständig was. Es kommt darauf an, ob es eingehalten wird. Und das fand ich halt irgendwie interessant. Das war so wo ich so dachte, so, ah ja, klar, es ist schön, dass sie irgendwelche Sachen unterschreiben, aber im Endeffekt kommt es halt eben auf die Umsetzung an. Und die Umsetzung dauert länger. Also das auch, was diese, was Shada quasi behauptet, tun zu wollen oder nicht tun zu wollen. Lustigerweise, sein Bruder heißt auch Maher, der ist jetzt auch Teil der Regierung. Auf jeden Fall, also das, was er behauptet, tun zu wollen, ne, also das muss man dann erstmal sehen, was passiert. So, das weiß man jetzt nicht. Und ich glaube, ja.
Ja, da haben wir es wieder mit der Kontinuität, mit der wir uns dann irgendwann auseinandersetzen müssen. Wir reden jetzt schon voll lange, Luna. Ich gucke hier nämlich gerade wieder auf die
Oh.
Uhr. Aber eigentlich könnte ich mich mit dir noch viel länger unterhalten. Und ich glaube, das müssen wir auch mal irgendwann machen. Aber jetzt muss ich mich von dir verabschieden, weil die unsere Zeit rum ist. Obwohl ich dachte, wir reden darüber so viel mehr. Aber es hat voll Spaß gemacht, Luna. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn du was Neues schreibst, wo all das auch wieder zu lesen ist für uns. Dankeschön, Luna.
Danke dir vielmals für die Fragen.
Das war die neue Folge Vampire, diesmal mit Luna Ali, die uns die Philosophin und Denkerin Hannah Arendt mitgebracht hat. Vielen lieben Dank auch an Katrin und Asja für die Unterstützung bei der Produktion und bei der Recherche. Wie immer findet ihr alles, worüber wir gesprochen haben, in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, teilt, empfehlt und uns ein paar Sterne dalasst und uns auf Instagram unter vampire-podcast folgt. Mein Name ist Rasha Hayat, Autorin, Übersetzerin und Host von Vampire. Und bis zum nächsten Mal, euch allen eine gute Zeit.